Ich hätte festgenommen werden können. Es hätte sein können, dass das Baby von mir getrennt wird und in eine staatliche Erziehungsanstalt kommt. Es hätte sein können, dass wir in Internierungslager kommen. Ich habe die Sorge, wenn ich diese Akte lese, dass ich dann die Beschreibung meines Lebens vorfinde, die die Stasi hatte und nicht die eigene. Und deswegen würde ich gerne lieber bei der eigenen, bei der erlebten Erinnerung, der erlebten Geschichte bleiben, als bei dem, was die Stasi vorschlägt, was ich gemacht habe. Und das ist so ein bisschen die Ambivalenz daran. Aber ich weiß, dass es Leute gab. Ich weiß auch, dass mein damaliger Mann im Verdacht war. Vielleicht ist es dann nur noch so eine Erinnerung, wie Baden-Württemberger sagen, wir reden schon Schwäbisch im Parlament und da lacht keiner drüber. Aber wenn ich so im Parlament reden würde, es würde mich keiner ernst nehmen.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie bis heute nach? Wir sind Julia Emrich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Katrin Göring-Eckardt. Sie ist in der DDR aufgewachsen, hat dort ein paar Jahre Theologie studiert. Dann kam der Mauerfall und alles begann noch einmal neu. Die Thüringerin ging in die Politik, wurde schnell zu einem der bekanntesten Gesichter der Grünen und ist bis heute die wichtigste Grünen-Politikerin aus Ostdeutschland. Und die einzige, für die es eine eigene Abkürzung gibt, KGE. Aber dazu später. Schön, Frau Göring-Eckardt, dass Sie heute bei uns sind.
Sehr gerne. Und wenn ich eines sagen darf, Bündnis 90 Die Grünen, in dem Fall ziemlich wichtig.
Frau Göring-Eckardt, was war Ihre schwerste Entscheidung?
Rückblickend war es wahrscheinlich, mit dem gerade neugeborenen Baby auf eine Veranstaltung zu gehen, keine Demonstration, sondern eine Veranstaltung in einer Kirche während der friedlichen Revolution, wohl wissend, dass in den Straßen rundherum die Wasserwerfer standen, nicht ahnend, dass diese Revolution friedlich werden würde, und trotzdem hinzugehen und das Baby mitzunehmen, weil irgendwo musste es ja bleiben.
Das war 1989, das war in Erfurt. Sie hatten gerade ihr Theologiestudium abgebrochen, waren frisch verheiratet mit dem evangelischen Pfarrer Michael Göring und hatten, das hatten Sie erwähnt, ein Neugeborenes. Ihr Sohn ist am 6. September 89 geboren. Nehmen Sie uns ein bisschen mit in diese Situation. Warum sind Sie dahin? Was ging Ihnen vor?
Ich gehörte zu denen, die schon als Jugendliche Teil der Bürgerrechtsbewegung geworden sind, in kirchlichen Gruppen mitgearbeitet hat, im Studium dann auch sehr häufig in solchen Gruppen wie der Solidarischen Kirche, Frauen für den Frieden, also so Vorläufer von später Bündnis 90, war dann irgendwann auch Mitglied bei Demokratie Jetzt und war sogar im demokratischen Aufbruch, der später in Richtung CDU sich entwickelt hat. Also diese Geschichte habe ich mit mir rumgetragen und wir haben sehr viel an Küchentischen diskutiert, wie wir die DDR besser machen können, wie wir ein Stückchen mehr Freiheit schaffen können, wie wir dafür sorgen, dass möglichst nicht alle, die was im Kopf haben und was wollen, in den Westen ausreisen, sondern in der DDR bleiben und was Neues aufbauen. Und die Freiheit war das Hauptthema immer und überall. Und für mich gehörte es evident dazu, in dem Augenblick, als die Gruppen größer wurden, nicht mehr an den Küchentisch im Pfarrhaus passten, dabei zu sein. Und natürlich überlegt man, dass irgendwie das Baby war gerade geboren. Was mache ich hier? Soll ich das? Gehöre ich jetzt nicht nach Hause? Und kümmere mich um das Kind. Und die Entscheidung hatte mit zwei Dingen zu tun. Erstens mit mir selbst, weil ich fand, ich muss es weiterführen, was ich angefangen habe, als zugegebenermaßen ja sehr junge Frau. Und zweitens auch immer die Zukunft des Sohnes, also die Frage, in welchem Land, in welcher Zeit, in welcher Gesellschaft wird er mal leben, war ja auch nicht unerheblich. Und deswegen habe ich entschieden, doch, ich gehe auch dahin, auch zu dieser Veranstaltung und zu vielen anderen natürlich auch.
Ich glaube, viele können sich gar nicht vorstellen, wie gefährlich das war und warum sie sich sehr gut überlegen mussten, diesen ganz kleinen Menschen mitzunehmen. Welche konkreten Gefahren drohten an dem Abend in Erfurt?
Ja, das weiß man ja vorher auch nicht. Das war ja eine Diktatur.
Also was mussten Sie rechnen?
Man darf es halt nicht vergessen. Ja, das war eine Diktatur und man konnte nicht sagen, wenn ich in diese Straße gehe, dann wird wohl nichts passieren, weil so. Und wenn ich festgenommen werde, das hätte passieren können, dann wird schon ein Rechtsstaat dafür sorgen, dann wird ein Anwalt da sein und mich rausholen. Nein.
Sie hätten auch Ihr Baby verlieren können.
Ich hätte festgenommen werden können. Es hätte sein können, dass das Baby von mir getrennt wird und in eine staatliche Erziehungsanstalt kommt. Es hätte sein können, dass wir in Internierungslager kommen. Ich hatte mit meinem Mann immer ausgemacht, wenn wir dann und dann nicht da sind, dann werden Menschen informiert. Und das waren häufig Freunde aus Westdeutschland, so dass irgendwie klar war, es gibt eine gewisse Öffentlichkeit dafür, aber das war trotzdem keine Garantie. Und das Körperlichste war, dass die Wasserwerfer da standen. Und das wissen ja auch Westdeutsche, so aus der 68er-Zeit, so ein Wasserwerfer kann schon hart sein. Und für ein kleines Baby, wenn das direkt getroffen wird, ich habe ihn immer auf den Bauch getragen, ich hatte aus dem Westen so eine Trage bekommen, genau, sehr, sehr schick. Aber wir machen jetzt keine Schleichwerbung für irgendwelche Firmen, aber es war jedenfalls die richtige, die beste, die man haben konnte zu der Zeit. Und das war einfach sehr praktisch auch gerade da. Aber natürlich war das war die unmittelbarste Bedrohung und deswegen habe ich dann immer versucht, vorher zu eruieren, wo sind die Wasserwerfer und dann ein Stückchen vor dem Ende loszugehen, um irgendwie nicht in die Gefahr zu geraten, mit einer großen Gruppe unterwegs zu sein, worauf die dann mit den Wasserwerfern schießen.
Das Naheliegendste wäre zu sagen, das Baby bleibt zu Hause bei ihrem Mann. Der war auch mit. Sie waren also zu zweit.
Naja, wir waren einerseits zu zweit, aber sind nicht immer sozusagen gleichzeitig am selben Ort gewesen. In unserem Dorf haben auch Veranstaltungen stattgefunden, die er vor allen Dingen gemacht hat. Und wir wollten nie riskieren, dass wir irgendwie zusammen dann irgendwo hingeraten. Genau. Aber das Baby war einfach, ehrlich gesagt, zu klein. Es wurde gestillt. Und insofern war das Baby meistens bei mir. Und ich rede jetzt nicht darüber. Ich habe viele junge Frauen und Kolleginnen, die ein super Abpumpmanagement haben und sowas, wo man das alles anders regeln konnte. Das war damals noch nicht so in dem Ausmaß möglich.
Was war das für eine Katrin Göring-Eckardt damals, die dem SED-Staat die Stirn bot? Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Wie haben Sie damals gelebt? Was war Ihnen wichtig? Was haben Sie gelesen? Welche Musik gehört?
Meine erste Schallplatte war eine von Frank Zappa, die es nicht gab in der DDR, aber die ich irgendwie bekommen konnte. Ich habe aber auch manchmal die Pudis gehört, das fand ich nicht so cool, eher Karat, also diese DDR-Bands, die man hier vielleicht auch kennt oder Silly fing ja dann an. Aber eigentlich habe ich eher so ein bisschen härtere Sachen gehört und wir haben um die Zeit Westradio gehört und haben mit diesen alten Kassetten, die manche noch kennen, die man, wenn sie kaputt ging, mit dem Bleistift aufrollen musste, aufgenommen. Und es war immer blöd, wenn die Redakteure im Radio zu früh in die Musik gequatscht haben am Schluss, weil dann hatte man immer
das Ende. Ich glaube, das ist ein gesamtdeutsches Leiden gewesen.
Okay. Dann bin ich ja schon mal froh.
Es wird ganz schlimm. Wir haben es gehasst.
Ja, genau. Also so war das mit der Musik und manchmal mit den Lizenzplatten oder so. Und ich war Theologiestudentin und habe Theologie studiert, weil meine Deutschlehrerin mir abgeraten hat, Lehrerin zu werden, weil Lehrerin ein systemkonformer Beruf war, jedenfalls wenn man nicht gerade Naturwissenschaften unterrichten wollte und sie gesagt hat, das kannst du nicht machen, du kannst den Kindern nicht Dinge erzählen, die du selber für falsch hältst, das funktioniert nicht, mach irgendwas anderes. Das hat mich sehr getroffen, weil ich wollte eigentlich seit der zweiten Klasse Lehrerin werden, da war ich ganz sicher. Und dann habe ich Theologie studiert in der Annahme, dass das erstens so mit dem etwas oppositioneller Sein zusammenpasst und zweitens, dass ich schon auch was mit Kindern machen werde. Ich habe auf dem Dorf gewohnt, sehr gerne in so einem alten Pfarrhaus, was ein alter Hof gewesen ist. Ich habe nicht so gerne Gartenarbeit gemacht. Dafür musste ich erst sehr viel älter werden, um daran irgendeinen Gefallen zu finden. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich hatte die Möglichkeit, schon als Studentin Bücher zu lesen, die es in der DDR nicht gab. Mhm. Ich habe Heinrich Böll gelesen im sogenannten Giftzimmer der Deutschen Bücherei in Leipzig als Studentin.
Was war das, ein Giftzimmer der Deutschen
Bücherei? Ja, das Giftzimmer war ein Raum, in dem man in der Treppe hochging, wo dann die Tür aufgeschlossen wurde. Dann lag da das Buch, was eigentlich nicht frei verfügbar war. Mir hatte nicht ein Professor, sondern ein Assistent, Detlef Pollack, den man heute auch kennt, weil er heute immer noch wissenschaftlich aktiv ist, einen Schein geschrieben, dass ich das für mein Studium brauche. Für die Religionssoziologie nannten wir das damals, aber eigentlich ging es um Soziologie und was man dann sonst noch interessant findet. Genau, und so konnte ich Hannah Arendt und Böll zum Beispiel lesen und das war im Giftzimmer. Es wurde dann, Tür wurde wieder zugemacht und man musste dann dort bleiben und das Buch musste auch da bleiben, das konnte man nicht mitnehmen.
Genau. Sie haben nicht lange demonstriert, dann fiel schon die Mauer am 9. November. Wo waren Sie da?
Ich war im Wohnzimmer mit einem echt alten Fernseher und habe das gesehen. Und mein Mann war auf einer Versammlung im Dorf, wo es darum ging, wie machen wir das jetzt hier alles weiter mit der DDR?
Das war in Friedrichroda, wo Sie auch
geboren sind?
Nee,
das war nicht in Friedrichroda, das war ein kleines Dorf in der Nähe von Erfurt. Ingersleben heißt das. In Friedrichroda war ich wirklich nur eine Woche, nämlich bin in Gotha aufgewachsen und nicht in Friedrichroda, genau. Das steht immer in den Biografien und dann, wenn ich bei einer Veranstaltung bin, kümmern sich manchmal Leute darum, rauszufinden, wie toll das in Friedrichroda war. Ich war da manchmal, ganz manchmal, wenn wir wandern gehen mussten als Kinder, aber sonst eigentlich nicht. Genau, und das ist ein kleines Dorf bei Erfurt und da saß ich mit dem Baby und habe mir das angeguckt und habe mich einerseits total gefreut, weil ich dachte, okay, jetzt ist der Moment, jetzt ist es hier offen, jetzt kann man überall hin. Und andererseits habe ich gedacht, Mist, dann wollen jetzt alle nur noch darüber und das, was wir hier eigentlich vorhaben, passiert nicht mehr. Weil es ging ja darum, das System zu verändern. Also ich habe zu der Zeit nicht gedacht, dass der Kapitalismus das Allerbeste ist. Dafür hatte ich zu viele Freunde in Westdeutschland, die uns erklärt haben, dass es nicht nur mit Nivea-Werbung irgendwie einhergeht, sondern andere Dinge sind. Genau, und das hat mich so ein bisschen ambivalent sein lassen jedenfalls.
Sie wollten eine bessere DDR, das war das Ziel.
Eine andere, also eine wirklich andere. Ich hatte so den Gedanken, ich war schon sehr jung, ja, aber ich hatte so den Gedanken, warum soll man nicht schaffen, aus beiden Systemen das Beste zu nehmen? Also das Recht auf Arbeit der DDR, aber verbunden mit sinnvoller Arbeit. Die Freiheitsrechte, aber verbunden mit einer gemeinsamen gesellschaftlichen Verantwortung, weniger arm, reich und diese ganzen Fragen, das war jedenfalls was mich beschäftigt hat.
Sie gehen in diesem Herbst 89, dann ja auch erste Schritte in Richtung Politik, der demokratische Aufbruch. Eine erstmal oppositionelle Gruppe gründet sich mit prominenten Kirchenleuten, Rainer Eppelmann, Dietrich Schorlemmer und Katrin Göring-Eckardt. Der demokratische Aufbruch verändert sich in diesen Wochen aber relativ schnell. Sie haben das eben schon mal ganz kurz angerissen. Die Richtung geht ein bisschen, wird ein bisschen konservativer, richtet sich ein bisschen Richtung mehr CDU, Marktwirtschaft, deutsche Einheit werden zu Zielen. In dieser Zeit taucht beim demokratischen Aufbruch jemand auf, der Deutschland noch sehr lange beschäftigen wird, Angela Merkel. Haben sich Katrin Göring-Eckardt und Angela Merkel gekannt? Sind sie sich begegnet? Haben sie Erinnerungen an die junge Angela Merkel in dieser Zeit?
Also wir wissen beide nichts davon, dass wir uns begegnet sind. Es kann schon sein, dass wir auf irgendeiner Veranstaltung waren. Und man kann das auch nicht so gut recherchieren, ne? Weil es waren ja unzählige Veranstaltungen und ich jedenfalls habe nicht so eine Top-Erinnerung, dass ich jetzt wüsste, das war dann da und da genau der demokratische Aufbruch und nicht irgendeine andere Gruppe, mit der ich mich auch getroffen habe. Das war ja sehr volatil.
Aber Sie haben sich irgendwann mal darüber unterhalten?
Wir haben uns mal darüber unterhalten. Wir haben beide keine Erinnerung daran. Genau. Und ich habe auch keine Erinnerung an die junge Angela Merkel aus der Zeit. Also ich konnte mir sehr gut vorstellen, als die Porträts erschienen sind oder Sätze, die sie gesagt hat, hinterher, ne, so die wenigen Dokumente, die es da gibt, das passte schon sehr gut, aber ich habe aus der Zeit keine Erinnerung.
Sie sind dann aber viele Meilen nebeneinander in Sichtweite gegangen in der Politik und viele Jahre später, nämlich im Herbst 2005, die rot-grüne Regierung ist gerade abgewählt. Sie haben den Fraktionsvorsitz verloren. Gibt es nochmal einen sehr schönen Moment zwischen Ihnen und Angela Merkel, die dann Bundeskanzlerin wird? Denn sie schickt Ihnen eine SMS. Können Sie sich daran erinnern, was in dieser SMS stand? Das war, glaube ich, ein wichtiger Impuls, auch für Sie.
Also sie rief mich an. Das war noch nicht die Zeit, glaube ich, wo man einfach so SMS schickte wie heute. Und sagte, Sie wollen doch jetzt nicht etwa aus der Politik gehen. Und das hat mich total verwirrt, weil ich dachte, wieso, sie ist jetzt gerade dabei, Bundeskanzlerin zu werden. Und wieso hat sie jetzt so ein Gefühl dafür? Es stand nirgendwo, ich hatte es nirgendwo gesagt. Ich hatte mit Leuten darüber geredet, was ich auch machen könnte. Und der Vertrag war auch fast unterschrieben. Und dann kam dieser Anruf und dann war so, naja, wir brauchen sie doch noch. Also nicht ich brauche sie für irgendwas Konkretes, sondern wir brauchen sie doch noch in der deutschen Politik. Und dann habe ich noch mal eine Nacht geschlafen und habe meine Unterschrift zurückgezogen.
Was wäre das gewesen, das andere?
Das kann ich ja natürlich nicht sagen.
Mit so großem Abstand auch nicht?
Mit so großem Abstand auch nicht. Obwohl, also wenn ich es irgendwann sage, dann natürlich bei Funke. Aber
hat sich aus dieser Begegnung, aus diesem Telefonat ein Kontakt zwischen Ihnen beiden entwickelt? Ich könnte mir vorstellen, dass zwei ostdeutsche Frauen, die vielleicht sich auch schon mal begegnet sind, zumindest ähnliche Erfahrungen gemacht haben in einer ganz bestimmten Zeit, vielleicht auch wichtige Gesprächspartnerinnen füreinander sein könnten. Jenseits der Tatsache, Sie sind bei den Grünen, Bündnis 90 den Grünen, und Sie bei der CDU.
Also wir haben uns ja in den Funktionen auch immer wieder getroffen und sind uns immer wieder begegnet. Und dabei gab es auch eine ganze Reihe von persönlicheren Gesprächen, die diese Zeit in der Vergangenheit, aber vor allen Dingen das, was jetzt damit passiert ist. Also Frauen aus Ostdeutschland, das ist ja sozusagen doppelt schwierig. Sozusagen, also wir hatten beide keine großen Netzwerke in den Parteien. Wir waren beide machtbewusst. Wir wussten beide, worauf es ankommt. Sie hat sehr viel später als ich überhaupt darüber gesprochen, dass sie in der DDR aufgewachsen ist. Ja. Aber ich habe es auch sehr lange nur wirklich im Nebensätzen gesagt, weil ich immer dachte, ich bin hier Fraktionsvorsitzende, ich wurde Spitzenkandidatin.
Sie dachten, Ihnen schadet das?
Herr Urwald, nee, das dachte ich nicht. Ich dachte ganz einfach, ich bin hier für die Gesamtpartei zuständig. Mhm. Und ich kann jetzt nicht meine Herkunft aus Ostdeutschland zum Großthema machen. Und vielleicht ist es im Nachhinein ein Fehler gewesen. Es hätte vielleicht für manches mehr geholfen. Aber es war eine bewusste Entscheidung und ich habe sie so getroffen. Ich dachte, okay, du bist ja auch für die Leute, die im Bonner Hofgarten waren, zuständig. Und auch für die Jüngeren, die damit überhaupt nichts zu tun haben, die erst nach 89.
Das waren die großen Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss, genau, in den 80er Jahren.
Ja.
Für die, die das,
die,
nicht,
die
mehr
das nicht mehr wissen. Aber es gab auch Leute, die nach 89 überhaupt in die Partei eingetreten sind. Mhm. Und Abgeordnete waren oder so. Also insofern habe ich das so für mich entschieden. Sie hat es, glaube ich, aus ein bisschen anderen Gründen gemacht, weil sie immer dachte, in dieser konservativen Union gab es ja noch viel, viel mehr als bei Bündnis 90 die Grünen in Misstrauen Leuten gegenüber, die in der DDR gelebt haben. Und ehrlicherweise gibt es ja sehr viele Westdeutsche, die genau uns sagen konnten, was sie damals alles Tolles gemacht hätten. Und diese Konstellation hat vielleicht auch dazu geführt, dass sie nicht so viel darüber gesprochen hat am Anfang.
Friedrich Roder hat schon gesprochen. Ihre Eltern waren Tanzlehrer. Sie haben angefangen, Theologie zu studieren und dann irgendwann gegen den Staat, in dem sie aufgewachsen sind, demonstriert. Gab es den einen Moment, als Ihnen klar wurde, ich bin hier in der DDR, so wie sie ist, unglücklich?
Nee, ich glaube nicht, dass es den einen Moment gab. Es gab eine Erziehung zu Hause, die hieß, du kannst hier drin alles sagen, aber draußen redest du anders. Hm. Und das kam daher, dass meine Mutter auch schon in den 50er Jahren, also Ende 50er Jahren in kirchlichen Gruppen war und dann kein Abitur machen durfte, von der Schule geflogen ist. Hm. Und weil sie gesagt hat, sie geht in die junge Gemeinde, das hat schon gereicht. Und nicht wollte, dass mir das Gleiche widerfährt in irgendeiner Form.
Die junge Gemeinde war damals eine Organisation, die...
Das war sozusagen die Jugendarbeit der evangelischen Kirche. Mhm. Also das heißt...
Und warum verdächtig?
Es war verdächtig, weil das war natürlich oppositionell. Die DDR wollte ja irgendwie so eine Verbindung haben zur Kirche, aber sie wollte nie Freiheit geben, dass die Kirchen machen können, was sie wollen und dass sie genau diese Orte werden, die sie später wurden. Und wir reden ja über die Ende 50er, Anfang 60er Jahre. Da war der Verdacht natürlich besonders hoch. Das war noch bevor die Mauer gebaut worden ist. Und wo, ja, ich glaube, alles das, was irgendwie oppositionell schien zum Arbeiter- und Bauernstaat, unter sehr genauer Beobachtung war. Ich sage es jetzt mal neutral. Und das genau. Und meine Mutter fand immer, ich soll irgendwie einen anderen Weg gehen und nicht damit konfrontiert werden, dass ich irgendwas nicht erreichen kann, was ich gerne erreichen würde. Abi machen, studieren und alles das. Und deswegen war diese schizophrene Erziehung, hier kannst du das sagen, da kannst du das sagen, überleg dir genau, was du wo sagst. Mich hat das auch total geprägt. Also ich musste mich davon wirklich befreien, dass ich einfach rede, wie ich rede und nicht drüber nachdenke, wer könnte jetzt denken, dass du das gesagt hast, weil, sondern dass ich einfach sage, ich sag's jetzt, Punkt. So. Und das gehörte dazu. Und das andere, was dazu gehörte, war halt, dass ich würde immer sagen, durch Zufall selbst in die junge Gemeinde geraten bin, die einerseits ein sehr frommer Verein war und andererseits sich mit den Fragen auseinandergesetzt hat, die mit Freiheit zu tun hatten. Wir wollten Texte lesen, die wir lesen wollten und nicht fragen, darf ich den Text lesen? Wir wollten miteinander frei und offen diskutieren können. Es ging natürlich auch um sowas wie Reisefreiheit. Ne? Welche Möglichkeiten haben wir, andere Länder zu ziehen? Ich habe, glaube ich, mit 13 oder 14, ich kann das nicht mehr genau sagen, angefangen, das Westgeld zu sparen, was mir meine Verwandten geschenkt haben. Das waren immer so 5 D-Mark oder manchmal 10 und wenn ich ganz viel Glück hatte, 20, die waren nämlich auch keine reichen Leute. Und es musste immer so viel übrig bleiben, dass eine Levi's Jeans gekauft werden konnte in der jeweiligen Größe. Konnte man in so Läden, Intershop hießen die, wo man Westwaren kaufen konnte in der DDR. Und dann habe ich es gespart, weil ich dachte, wenn ich Rentnerin bin, dann durfte man frei reisen. Dann durfte man in den Westen und dann wollte ich das Geld zusammen haben, um einmal nach New York zu kommen. Mhm. Und dachte, Hinreise reicht, irgendwie komme ich dann schon wieder zurück. Aber die Vorstellung, ich meine, dass man mit 60 war, damals das Rentenalter für Frauen in der DDR, mit 13 fängt man an, um mit 60 da hinzukommen, weil das freiste, die freiste Stadt der Welt zu sein schien, würden wir heute jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber damals war es für mich der große Traum und es war ein großer Traum und ich dachte, ich muss auch ganz real was machen und deswegen habe ich dieses Geld gespart.
In so einem Umfeld ist es ja schon eine Form von Protest, dann tatsächlich Theologie zu studieren. Das haben Sie aber dann aufgegeben nach 4 Jahren und wenn Wikipedia die Wahrheit sagt, als Küchenhilfe gearbeitet, wie kam ganz das wichtig. Denn?
Also ja, ich habe das nicht direkt aufgegeben, sondern eigentlich habe ich es nur unterbrechen wollen, weil ich irgendwie relativ krank war und der Arzt gesagt hat, Sie müssen jetzt mal Ruhe in Ihr Leben bringen und machen Sie jetzt mal ein Jahr Pause und dann geht es weiter so. Und das war dann alles über 89, aber ich habe vor 89 dann tatsächlich, man musste ja in der DDR arbeiten. Es ging ja nicht, dass man nichts machte. Das war nicht vorgesehen und nicht möglich. Und deswegen habe ich dann geguckt, was kann ich machen? Und dann war im Nachbardorf die Möglichkeit, tatsächlich in einer Kantine zu arbeiten. Und bis heute wird mir das irgendwie vorgehalten, es ist die Küchenhilfe. Also es gab so eine Demo gegen mich, da wurde ich angeschrien, du Küchenhilfe. Dann habe ich gesagt, Leute.
Wann wurde das?
Das war vor letztes Jahr in Dessau, wo sehr aggressive Leute sich verabredet hatten, weil sie wussten, dass ich dort sein werde an der Elbe, um eine Elbwanderung zu machen. Eine politische Elbwanderung war das irgendwie der Gedanke. Und dann haben die so eine Demo organisiert. Das war, für mich war es eine Demokratiereise und die hatten auch Vorstellungen davon, was Demokratie ist und wollten schreien und schlören. Und das war dann, und dann habe ich gesagt, können wir einen Moment kurz reden? Und dieses ein Moment reden hat auch etwa 90 Sekunden gedauert. Und in den 90 Sekunden habe ich gesagt, ihr könnt mich gerne beleidigen, ihr könnt mich anschreien. Aber beleidigt bitte nicht die Küchenhilfen dieser Welt, weil es ist ein schwerer Job. Es ist wirklich ein anstrengender Job. Genau, und deswegen Küchenhilfe. Und tatsächlich habe ich das Studium dann nicht wieder aufgenommen, weil ich dann angefangen habe, Politik zu machen. Also so.
Gibt es was Sie aus dieser Zeit vermissen? Es gibt vieles, was Sie sicherlich nicht vermissen. Wir haben gerade schon über viele Einschränkungen gesprochen. Aber gibt es auch Gerüche, Gefühle, Ansichten, die Sie vermissen, die es nicht mehr gibt?
Na, so mit Gerüchen und den Orten, das geht, glaube ich, jedem so. Also das Heimatverbundene hat man ja immer und das hat immer mit Vergangenheit zu tun. Und es ist in der Vergangenheit meistens viel schöner, als wenn man jetzt nochmal dahin geht. Aber ich vermisse nicht das Gotha, in dem ich aufgewachsen bin, weil es ist jetzt wunderschön. Also das ist jetzt irgendwie großartig. Ich würde sagen, dass was ich schon vermisse, sind diese sehr festen Gruppen von Menschen, die versucht haben, Vertrauen zueinander zu haben. Warum sage ich versucht? Weil wir natürlich wussten, einer wird hier der Stasi-Spitzel sein oder wenn es ein paar mehr waren, wären es zwei sein. Das war ja irgendwie klar. Und das vermisse ich ganz bestimmt nicht. Ich würde sagen, dieses Übersichtlichere, also wenn man sich heute betrachtet, wie unübersichtlich politische Prozesse, Demokratie sind und so, letztlich war das relativ übersichtlich. Also es war eine Diktatur, man wusste genau, wo man die Grenzen überschreitet, die Regeln überschreitet. Man wusste nie, für welche Grenz- oder Regelüberschreitung man welche Strafe bekommt. Also das war dann wieder gar nicht übersichtlich. Aber die Leute, auf die man sich verlassen konnte, das waren nicht so viele.
Und haben sich Menschen, denen sie vertraut haben, als Stasi-Spitzel entpuppt?
Ja, also ich habe bis heute meine eigene Stasi-Akte noch nicht gelesen.
Nicht?
Nee, weil ich muss das irgendwann machen. Das ist so ein, man hat ja manchmal so Sachen, die man noch machen muss im Leben, das gehört für mich dazu. Ich habe sie aber deswegen nicht gelesen, weil mein Erinnerungsvermögen nicht so gut ist. Ich muss immer andere Leute fragen, sag mal, du warst doch auch dabei, wie war es denn? Das ist so ein Manko bei mir. Ich dürfte niemals in einen Untersuchungsausschuss geraten. Ich müsste wirklich ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern und es würde keiner glauben. Und ich habe die Sorge, wenn ich diese Akte lese, dass ich dann die Beschreibung meines Lebens vorfinde, die Stasi hatte und nicht die eigene. Und deswegen würde ich gerne lieber bei der eigenen, bei der erlebten Erinnerung, der erlebten Geschichte bleiben, als bei dem, was die Stasi vorschlägt, was ich gemacht habe. Und das ist so ein bisschen die Ambivalenz daran. Aber ich weiß, dass es Leute gab. Ich weiß auch, dass mein damaliger Mann im Verdacht war. Es gab wenige Jahre später jemanden, der bei uns geklingelt hat, sehr früh am Tag und sagte, du, ich will mich bei dir entschuldigen. Und wir standen beide so da und sagten, ja, wofür jetzt genau? Und dann sagte dieser alte, sehr ehrenwerte Pfarrer aus den Kreisen, denen wir auch angehörten, ich habe immer gedacht, du bist der Stasi-Spitzel, aber du warst es nicht, ich habe jetzt alle Akten durchgelesen. Und das war natürlich eine große Geste, weil niemand wusste, dass er gedacht hat, dass. Er hat damit niemandem drüber geredet gehabt.
Er meinte ihren Mann, oder?
Er meinte meinen Mann und fand wichtig zu sagen, so. Ich war ja sehr jung und von daher ist, glaube ich, die Verdächtigung, dass ich in diese Stasi-Fänge schon geraten sein könnte, war geringer als bei meinem 13 Jahre älteren Mann.
Und das wer heißt, hat sich als Stasi-Spitzel entpuppt dann aus Ihrem Umfeld? Wer war das?
Das war jemand aus dem Dorf und der war nicht in diesen Gruppen und Kreisen, aber es war jemand, der trotzdem relativ nah an uns dran war und wo man dann nicht so genau wusste, was hat er jetzt genau erzählt, was hat er nicht erzählt.
Das können Sie dann nachlesen.
Das könnte ich dann nachlesen. Ich könnte wahrscheinlich auch nachlesen, wer sonst noch in den Gruppen unterwegs war. Mhm. Bei den Kirchenleuten weiß man es ja im Nachhinein ganz gut, weil die sind ja meistens öffentlich aufgedeckt worden, so jemand wie Wolfgang Schnur, der ja auch im demokratischen Aufbruch war und der einen großen Anteil daran hatte, dass ich da ausgetreten bin, weil er mir mein Kind im Januar aus der Hand riss bei einer Veranstaltung, es in die Kameras hielt und sagt, und das ist die Zukunft Deutschlands. Und dann habe ich meinen Sohn genommen und gesagt, nein, das ist mein Sohn und bin gegangen, also wirklich richtig gegangen von dieser Veranstaltung und wollte es auf gar keinen Fall haben, weil ich dachte, was ist denn das für eine Haltung und das ist völlig undenkbar.
Was ist denn den gefahren? Was wollte er da?
Ich glaube, er hatte Wolfgang Schnur war ja Stasi-Spitzel und ich glaube, er hat in dem Augenblick es alles noch ein bisschen größer machen wollen. Mhm. Also ich meine, das ist heute, sagen wir ja ganz oft auch, die Kinder sind die Zukunft Deutschlands, der Welt und überhaupt und keine Ahnung. Und ich glaube, sowas ist ihm ins Hirn gekommen und dann war das Baby halt da und dann hat er sich halt gegriffen und es war ein absolut übergriffige Aktion und hat neben der politischen Frage, also ich hatte schon entschieden, dass der demokratische Aufbruch nicht meine Heimat sein würde, aber der Moment war dann der, wo ich auch mit fliegenden Fahnen gegangen bin.
Heute, mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall, nach der Wende, ist für viele die DDR so ein Kuriosum geworden. Es gibt ein DDR-Museum mit nicht wirklich ganz ernst gemeinten Überbleibseln, Nostalgie wird gefeiert, Touristen fahren mit Trabis durch die Stadt. Wie sehen Sie auf diese Verklärung, diese Verkitschung, diese Art auf die DDR zurückzugucken als etwas, was irgendwie ein bisschen komisch, aber auch ganz niedlich war?
Ja, das kann man schon machen, es hat nur mit der DDR nichts zu tun und ich glaube, die Erinnerung an das Leben in einer Diktatur, die wird jetzt gerade wieder bei mir sehr, sehr lebendig.
Und
warum? Ja, das hat, also wir haben ja, hören ja von vielen Leuten seit Jahren, man darf hier gar nicht sagen, was man denkt. Und ich habe immer dagegen gehalten und tue das auch weiterhin, weil dieses, man darf ja gar nicht sagen, hat nur damit zu tun, dass Leute keinen Widerspruch ertragen. Mhm. Und man darf alles sagen, aber man muss halt damit rechnen, dass jemand sagt, es ist entweder falsch, Bullshit, dumm oder ich bin anderer Meinung als du. Und das ist normal in der Freiheit und Demokratie. Jetzt erleben wir aber in den Vereinigten Staaten was anderes. Da erleben wir, dass freie Meinung, freie Wissenschaft, Kultur unter Druck gerät und sich Leute tatsächlich überlegen, in Thinktanks, in Universitäten, an anderen Stellen, darf ich das eigentlich noch sagen? Was passiert, wenn ich das sage? Was passiert, wenn ich diese Forschung weitertreibe? Was passiert, wenn ich das aufschreibe? Jemand wie Timothy Snyder ist gegangen. Und ich hatte sofort so eine Erinnerung an die Leute, die aus der DDR gegangen sind, die einen Ausreiseantrag gestellt haben. Die konnten jetzt nicht einfach ausreisen wie er, aber die einen Ausreiseantrag gestellt haben. Und ich weiß noch, dass ich mich jedes Mal geärgert habe und gesagt, warum gehst du jetzt einfach? Wir haben doch hier jetzt was zu tun. Und auf der anderen Seite war völlig klar, natürlich kann jeder diese freie Entscheidung treffen. Aber mich hat Timothy Snyder und sein Weggehen total daran erinnert und mich erinnert vieles, was wir im Moment in den USA haben, an die Zeit, in der ich in der DDR bewusst gelebt habe. Das waren nicht die 50er, 60er, 70er. Das war in der Zeit, wo es schon ein bisschen offener war, wo man irgendwie auch mal ausreisen durfte zu einem Verwandtenbesuch, wo nicht mehr ganz viele Regularien da waren. Aber eben immer dieses, es kann sein, dass jemand kommt und sagt, das durftest du nicht. Und du wusstest gar nicht, dass es die Regel gibt und du bist ins Gefängnis gekommen. Und was Trump macht, ist ja genau das. Man macht das, was man jahrelang gemacht hat. Und jetzt darfst du das plötzlich nicht mehr. Du weißt vielleicht gar nicht, dass du es nicht darfst. Und du darfst deine Arbeit nicht mehr machen. Du darfst die Wissenschaft nicht mehr betreiben. Du darfst nicht mehr ausstellen. Oder. Und deswegen ist es im Moment diese Zeit, diese Diktaturzeit irgendwie sehr, sehr relevant für das, was ich gerade politisch tue und denke. Und ich den ganzen Tag überlege, was machen wir, damit das nicht auch bis hierher strahlt, damit hier nicht Leute denken, darf ich das jetzt noch sagen? Was passiert eigentlich mit meiner, weiß ich nicht, Forschungsarbeit, die auch mit den Vereinigten Staaten zu tun hat? Oder dass sich jetzt schon Leute überlegen und im ganz kleinen Kreis sagen, Mensch, wenn die AfD hier Macht übernimmt, wie ist denn das dann bei uns? Und ist es denn schlau, das jetzt zu machen? Kann ich darauf nicht verzichten? Ich bin ja eigentlich nur Mathematiker oder irgendwie sowas. Also ich finde, das hat schon eine Aktualität, die ich mir niemals vorstellen wollte und niemals gewünscht hätte.
Sie bezeichnen die Zeit vor dem Mauerfall als, klar, das war die DDR. Sie haben gerade auch nochmal Diktaturzeit gesagt. Es fängt ja oft mit Begriffen an, wie man Dinge benennt, um überhaupt gemeinsames Verständnis zu erreichen. Das Gebiet der ehemaligen DDR, wie bezeichnen Sie das heute? Ist das für Sie der Osten, Ostdeutschland, die neuen Länder? Was ist Ihr Wort oder was sagen Sie, ist ein Begriff, mit dem man die Sache präzise und neutral beschreibt und nicht schon
ein neu, jetzt nicht mehr? Also am Anfang habe ich, glaube ich, auch ab und an, findet man wahrscheinlich, habe ich auch manchmal neue Bundesländer gesagt, aber das ist jetzt nicht mehr neu. Nee, ich sage Osten oder Ostdeutschland. Das ist unumstritten. Also es ist halt Osten. Das muss man nicht weiter drüber nachdenken. Und ich sage übrigens manchmal Westen, Nord- und Süddeutschland. Also weil es ist ja auch nicht nur Westdeutschland, weil das da ist dann schon wieder schwieriger, ne?
Genau. Würden Sie sagen, dass die Unterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland heute genauso groß sind wie in anderen Bereichen zwischen Norddeutschland und Süddeutschland? Weil Sie gerade sagen, es ist wichtig, manchmal auch diese Unterscheidung zu treffen?
Nee, das ist nicht wichtig. Ich glaube, wir haben, also es gibt ja sehr, sehr viele Daten, die man sich anschauen kann, von Vermögen und Einkommen und Rente zu politischen Einstellungen, Aktivitäten und sowas. Da sieht man immer diese alte Grenze, die alte DDR-Grenze. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Mhm. Natürlich gibt es auch Unterschiede zwischen Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. Mhm. Kann man gut sehen, wenn man den Vermögensreport sich anguckt und sieht, was Leute für Einkommen haben. Und da gibt es auch zwischen Nord und Süd Unterschiede, aber der relevante Unterschied ist immer noch zwischen Ost und ehemals Westdeutschland.
Die Wende, der Mauerfall, jährt sich bald zum 36. Mal und der Bericht zum Stand der Einheit, den der Ostbeauftragte jedes Jahr vorstellt, zeigt, dass sich viele Ostdeutsche immer noch als Bürger zweiter Klasse fühlen. Kennen Sie dieses Gefühl selbst?
Na, ich selbst, ich würde mir das eher verbieten, weil ich habe wirklich alle Möglichkeiten gehabt in diesem Land und habe sie noch und nutze sie und würde sagen, nee, das wäre nicht fair dem Land
gegenüber. Sie sind keine Bürgerin zweiter Klasse.
Was mir diese ganzen Möglichkeiten gibt. Trotzdem ist es natürlich so, dass, und das ist mit zweiter Klasse, glaube ich, gemeint. Also egal, ob man das als Politikerin sagt oder Leute, die einfach nur so ein Gefühl haben, die Ostdeutschen sind immer irgendwie ein Problem und nicht Teil der Lösung. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sich unser Land entwickelt, wenn man sich anschaut, Wahlergebnisse, nehmen wir mal in ganz Westdeutschland die zweitstärkste Kraft, dann sieht man, es könnte schon sein, dass wir das, was wir in Ostdeutschland erleben, nur ein Vorerleben dessen ist, was wir im ganzen Land haben werden. Und es wäre ziemlich schlau, diese Ostdeutschen mal zu fragen, also diejenigen, die nicht AfD gewählt haben, wählen wollen, wie macht ihr das eigentlich? Wie bleibt ihr resilient bei dem Ganzen? Ja. Die Leute mal zu fragen, ihr habt jetzt 35 Jahre lang immer zu Veränderungen gehabt. Das ist echt anstrengend. Also für viele echt anstrengend. Und das ist ja egal, welchen Bildungsstand man hatte. Man musste diese Dauerveränderungsspirale immer mitmachen. Was habt ihr da für Erfahrung? Was können wir denn nutzen davon? Wie ist das, dass erst irgendwie ganz viele Leute arbeitslos geworden sind? Dann gab es eine ganz positive Entwicklung, dann ist alles wieder rückabgewickelt worden. Erneuerbare Energien waren so ein Thema, ne, wo dann irgendwie Leute gehofft haben, jetzt kommt das große Ding und dann war es doch nicht so. Aber auch die Vermögensungleichverteilung gehört dazu. Also wenn ich Freunde treffe, die irgendwo in Süddeutschland sagen, ah, ich habe so eine super Idee, so ein Kulturprojekt und dann habe ich mir Folgendes überlegt und dann habe ich die und die und die gefragt und dann haben wir eine Finanzierung gefunden. Und wenn sie das gleich in Ostdeutschland machen, dann finden sie erstens weniger Leute, die sagen, okay, mache ich jetzt. Und dann können sie hingehen zur Sparkasse. Und es gibt nicht diese fünf großen Unternehmen oder, weiß ich nicht, Sponsoren, die sagen, klar mache ich, das ist eine super Idee.
Also Sie würden nicht sagen, dass es im Osten zu viel Selbstmitleid heute noch gibt, oder doch?
Na, es gibt natürlich Selbstmitleid, das gibt es aber, ach, ganz ehrlich, wenn man ins Ruhrgebiet geht, treffe ich die gleichen Leute, die gleichen Selbstmitleid. Aber der Ossi ist natürlich immer so ein bisschen dafür, also man guckt da genauer hin und dann ist man bestätigt, dass der Ossi jetzt doch wieder jammert und dann kann man wieder Jammer-Ossi sagen und dann fühlen sich die anderen, die keine Jammer-Ossis sind, auch besser damit. Ja, es gibt es auch und es gibt auch so ein bisschen selbstreferenzielles Denken und es gibt viel zu wenig Stolz auf die Freiheitsbewegung. Das gibt es viel zu wenig, weil so der Gedanke, was haben wir denn damit erreicht? Geht's uns jetzt denn super wie in der Nivea-Werbung? Nein. Und also hat das doch nicht alles gebracht. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ich bin mit meinen Ostdeutschen nicht einverstanden, weil für mich immer die Freiheit das Allergrößte ist, was wir erringen konnten und was wir errungen haben und was es zu verteidigen gilt und nicht selbst einzuschränken mit allen möglichen Aktionen.
Wir haben das gerade schon in ein paar Gedankenkreisen gehabt, aber was ist für Sie der Kern? Was ist für Sie der Kern, der erklärt, warum die Ostdeutschen jetzt, Sie haben es eben schon ein paar Mal erwähnt, auch Demokratie theoretisch einfach offenbar gefährdeter sind, problematischer wählen, sprich die AfD ist nach wie vor in Ostdeutschland stärker als in Westdeutschland. Was ist der Kern des Problems? Ist es wirklich die Erschöpfung durch Veränderung?
Ich glaube, also es gibt eine Erschöpfung durch Veränderungen in den ostdeutschen Ländern, das stimmt. Und die trifft inzwischen auch viele Leute, die eigentlich immer ganz erfolgreich waren mit den Veränderungen, dass sie irgendwie dann sagen, es ist aber auch mal gut. Aber ich glaube, es stimmt so nicht ganz, wie Sie sagen, dass es die Ostdeutschen sind. Wenn Sie ländliche Räume in Westdeutschland angucken, dann ist das nicht so viel anders. Also Hilburghausen und Coburg liegen ein paar Kilometer auseinander. Und wenn Sie auf die Dörfer schauen und sich anschauen, was für Wahlergebnisse da sind und wer wie redet und so, dann ist der Unterschied nicht mehr so groß.
Und ich glaube, Direktmandate bei der Bundestagswahl, die Einfärbung ist schon relativ klar.
Ich bin völlig bei Ihnen, deswegen habe ich vorhin schon mal gesagt, man gucke sich mal an, wer sind die Zweitstärksten. Und dann wird es in Westdeutschland in ländlichen Gebieten ziemlich blau. Und wir haben halt in Ostdeutschland nicht die großen Städte. Also mein Wahlkreis, mir wird ja auch vorgeworfen, ich hätte nur 3,1% Erststimmen. Ich bin sehr stolz darauf, weil wir in meinem Wahlkreis Erfurt-Weimar gesagt haben, wir wollen verhindern, dass die AfD auch noch diesen Wahlkreis gewinnt. Den hat Bodo Ramelow gewonnen, weil die anderen alle gesagt haben, bitte wählt ihn. Ich habe meiner eigenen Familie gesagt, bitte wählt Bodo Ramelow. Ich möchte nicht, dass ihr euer Kreuz bei mir macht und ich bin bei fast allen erfolgreich gewesen damit. So, also ne, daran Aber ich glaube, dass wir insgesamt nicht richtig danach gucken. In den USA würde man Overfly Zones sagen, also die Leute, die so ein bisschen abseits wohnen, die nicht in der Stadt sind und die sich auch nicht die Frage stellen, ob ein Lastenrad gut ist oder nicht. Die haben wir nicht im Blick. Die fragen sich auch nicht, ob dieses Deutschland-Ticket eine gute Idee ist oder nicht, weil das bringt ihnen nichts. Aber sie haben nicht das Gefühl, für sie ist da irgendwas drin.
Das heißt, die haben recht, wenn sie mal Protest wählen?
Nee, die haben überhaupt nicht recht, wenn sie mal Protest wählen. Ich würde von denen erwarten, dass sie sagen, das hätten wir gerne übrigens. Und es gibt zig Programme, gerade für diese Regionen, aber ganz dann im Zweifelsfall zu wenig Leute, die es machen. Auch das ist ja Teil davon. Und deswegen würde ich nicht sagen, die haben Recht damit, aber ich würde sagen, für Politik ist gleichwertige Lebensverhältnisse eine Aufgabe und steht in unserer Verfassung. Und dann kann man nicht sagen, ist jetzt gerade irgendwie schwierig und unbequem und überlegen wir uns nicht. Und deswegen würde ich sagen, ja, Ostdeutschland, ich sage auch noch eine Sache zu dem Grund vielleicht. Aber wir haben das nicht nur im Osten und nochmal, meine Sorge ist, dass wir in wenigen Jahren in Westdeutschland eine ähnliche Situation haben.
Also wir
haben.
Gucken in unsere eigene Zukunft, wenn wir...
Guckt euch an, was These. Da passiert und nehmt mal ein bisschen Hamburg und Berlin und München und Frankfurt Main weg und dann schauen wir mal, was geschieht. Und deswegen ist es mir so wichtig hinzuschauen, weil jetzt können wir noch was drehen. Und es gibt sicherlich diesen Gedanken der Leute, die so alt sind wie ich oder älter, die gehofft haben, dass alles schön wird, wenn man erstmal den Westen hat, ja, so. Und die enttäuscht worden sind und nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und die dann sagen, und jetzt mache ich es mal ganz anders und dann habt ihr noch mit Corona das gemacht und so. Und die kein Gefühl dafür bekommen haben und auch nicht sich selber drum kümmern, Teil des Ganzen zu sein. Also das, was man so ein bisschen gestelzt Selbstwirksamkeit nennt, also ne, was mitmachen zu können, was mitbestimmen zu können und nicht irgendwie da zu sitzen und zu denken, jetzt haben die das da oben wieder verkehrt gemacht. Das ist einerseits deren eigene Schuld, weil man kann überall mitmachen, das ist jetzt in der Demokratie gar kein Problem, aber es ist eben andererseits auch eine politisch-gesellschaftliche Aufgabe zu sagen, okay, wie machen wir es denn so, dass ihr nicht daran vorbeikommt mitzumachen und dass wir euch fragen, wie hättet ihr es denn gerne, dass wir euch so lange fragen, bis ihr es jedenfalls einmal gesagt habt.
Im Zweifel wollen die mitmachen, nur eben bei der AfD.
Nee, da wollen sie auch nicht mitmachen. Das ist ja, also da, die haben Mitglieder und sowas, aber das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, die bauen an der Demokratie, sondern die bauen ja an der Zerstörung der Demokratie. Und für mich bleibt die Frage, warum ziehen sich so viele Leute zurück? Warum haben die nicht das Gefühl, ich kann hier Teil des Ganzen sein, ich würde das gerne sein? Und das ist eine Aufgabe, würde ich jedenfalls sagen, von beiden Seiten. Es kann ja auch sehr bequem sein. Ich war auf Veranstaltungen, wo 100 Leute im Raum waren und alle wollten, dass ich jetzt, weil ich ja Politikerin bin, ihre Wünsche erfülle und das erledige. Und dann habe ich an irgendeiner Stelle gesagt, Entschuldigung, aber Sie sind hier Bürgermeister im Ort sowieso und Sie sind im Bürgermeister zwei Orte weiter. Sie haben gerade konträre Vorschläge gemacht, was bitte zu regeln ist von der Bundespolitik aus. Und können Sie vielleicht erstmal untereinander sprechen, weil ich kann gar nicht beide Wünsche, also selbst wenn ich wollte und der Meinung wäre, ich kann gar nicht beide Wünsche erfüllen. Auch das ist ja so ein Teil von, ist das bitteschön hier mit der Demokratie vielleicht so eine Art Dienstleistung, damit es mir schön und gut geht. Und diese Klarheit, die müssen wir auch schaffen.
In der Debatte, ob Argumente reichen, um die AfD zu besiegen, haben Sie eine klare Haltung, wenn es irgend geht, Verbotsverfahren anstrengen. Haben Sie nicht die Sorge, dass das komplett nach hinten losgeht und man Märtyrer schafft?
Ich habe, ja, also zumindest gibt es die Möglichkeit, dass das nicht funktionieren wird. Aber ich kann nicht als Abgeordnete sagen, es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass diese Partei nicht verfassungsgemäß agiert. Und die Person nicht, aber auch die Partei als Ganzes nicht und die Mehrheit und die Funktionäre nicht. Und dann kann man ja sagen, es könnte jetzt blöd aussehen, weil das so viele sind oder weil das irgendwie Konkurrenz ist oder was auch immer. Wenn ich aber diese Hinweise habe, kann ich nicht darüber hinwegsehen einfach und sagen, es tut mir leid, es sieht jetzt vielleicht doof aus politisch. Und deswegen sage ich doch, man muss dieses Verfahren anstrengen und dann entscheidet das Verfassungsgericht. Das entscheiden ja nicht wir politisch, es entscheidet das Verfassungsgericht. Und die sollen sich damit beschäftigen müssen. Das können die nämlich nicht selber. Dafür brauchen sie einen Auftrag. Und deswegen finde ich, den Auftrag müssen wir erteilen. Und ja, das braucht ein bisschen Mut, politischen Mut, weil es eben sein kann, dass es schief geht. Und weil man sieht, dass die AfD gerade versucht, irgendwie nicht so aufzufallen in verschiedener Hinsicht. Wenn ich in meine Heimat gucke, wenn ich in Gera stehe bei Herrn Brandner, dann weiß ich, das ist irgendwie in jedem zweiten Satz eine Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und deswegen finde ich doch, das sollten wir, diesen Mut sollten wir aufbringen, diese Klarheit sollten wir aufbringen. Das heißt auch Teil des Verfassungsschutzes, also des Schutzes unserer Verfassung, dass wir nicht eine Partei agieren lassen, von der wir wissen, dass sie immer wieder darauf hinweist, dass sie das System, und damit ist die freiheitliche Demokratie gemeint, erstmal aushöhlen wollen und dann stürzen.
Wir haben ganz am Anfang gesprochen über diesen kleinen Menschen, der auf ihren Bauch geschnallt war und den sie dann an den Wasserwerfern vorbeigetragen haben. Es ist gut gegangen damals. Was ist aus ihm geworden?
Er hat bei der Kommunalwahl kandidiert.
In
Erfurt auf dem letzten Platz und hat ein Posting gemacht, das hieß, ich bin der Letzte, der in den Stadtrat will. Also er hat sich ein bisschen Humor bewahrt.
Hat es geklappt?
Nein, natürlich nicht. Er war der Letzte. Also es war nicht so vorgesehen. Aber er hat sehr viele Stimmen bekommen, also viel mehr als die alle, die davor waren, sondern die ersten sind halt in den Stadtrat gewählt worden, die ersten vier. Aber er war dann nah dran und ist jetzt als ehrenamtlicher berufener Bürger trotzdem in Ausschüssen dabei. So. Also er engagiert sich politisch, er hat drei Kinder und ist ein wunderbarer
ist auch bei den Grünen.
Sohn. Ja. Ist er auch. Es gibt noch einen zweiten Sohn, der ist ein bisschen später geboren, 91, der sich auch da engagiert, sogar beruflich. Das habe ich aber nicht gesteuert, das habe ich erst später erfahren, dass die beiden Söhne bei den Grünen, bei Bündnis 90 die Grünen eingetreten sind.
Weil sie ihnen das nicht erzählen wollten?
Ja, ich weiß nicht, sie wollten das, glaube ich, als eigene Entscheidung.
Oha.
So. Und es war ja auch toll. Und ich meine, die haben am Küchentisch jeden Tag Politik miterlebt. So. Und die haben trotzdem eine Mutter gehabt, die oft nicht da war. Und da deswegen bin ich besonders dankbar und froh, dass es gelungen ist, dass sie beide fit sind und gut sind. Und genau, dieser kleine Mensch von damals ist ein wunderbarer Erwachsener geworden.
Und wenn wir ihn jetzt hier hätten, ich würde ihn sehr gerne fragen, ob er sich eigentlich als Ostdeutscher fühlt. Können Sie was dazu sagen? Wir haben ihn jetzt leider nicht hier, aber vielleicht
darüber. Ja, wir sprechen darüber. Ich sage natürlich nichts, was wir jetzt heute am Küchentisch besprechen. Er hat es aber mal gesagt, ich glaube in der Süddeutschen Zeitung, und gesagt, doch, werde ich schon. Ich fühle mich als Ostdeutscher, weil ich so wahrgenommen werde, weil viele Dinge, die hier passieren, damit zu tun haben, dass ich Ostdeutscher bin. Noch viel stärker übrigens mein kleiner Sohn, der in Köln lebt.
Ach.
Und als der in Köln anfing zu studieren.
Der nach dem Mauerfall, Sie sagten,
der 91 geboren also ist.
Genau.
Wirklich. Als der anfing zu studieren, dann war so eine Kennenlernrunde und dann war irgendwie so, ja, wer wohnt rechtsrheinisch und linksrheinisch? Ich weiß bis heute nicht so ganz genau. Das ist peinlich, ne? Also jedenfalls auf der falschen Seite des Rheins oder auf der richtigen, je nachdem. Und wer wohnt 100 Kilometer weit weg und wer wohnt noch weiter weg?
Der Dom steht auf der linken Seite.
Insofern. Und wer wohnt am meisten weit weg? Und es war klar, am Schluss war er ganz alleine. Und dann sagte er, wo wohnst du denn? Wo kommst du denn her? Und dann sagt er, na, aus Erfurt. Und dann guckten die erst so, wie, du kommst aus Ostdeutschland? Hammer. Und
Hammer.
Das war, ja, und also das erzählen ja viele. Das ist jetzt gar nicht so speziell für meinen Sohn, der ist jetzt nicht so besonders komisch oder sowas. Gegenteil. Nein, ich glaube, das passiert sehr vielen, die in Westdeutschland leben und arbeiten. Wenn dann irgendwann rauskommt, dass sie Ostdeutsche sind, dann werden sie angeguckt wie Tiere im Zoo und müssen irgendwie erzählen, als ob sie aus Sibirien stammen und ich weiß nicht, wie aufgewachsen sind. Also es ist schon noch eine Zuschreibung da.
Wann wird es die erste Generation geben, wo das vollkommen egal ist?
Ich habe gedacht, vor 10 Jahren wäre es soweit. Ich habe es wirklich gedacht, weil da haben ganz viele gesagt, ist jetzt egal. Jetzt kommt es aber wieder, es kommt wie so eine Welle wieder. Ich würde mal sagen, also wenn wir davon sprechen können, dass es egal ist, ob Ostdeutsche im Kabinett sind oder nicht, wenn wir davon sprechen können, dass die Lebensverhältnisse real angeglichen sind, dann ist die Chance größer. Aber vielleicht ist es dann nur noch so eine Erinnerung, wie Baden-Württemberger sagen, wir reden schon Schwäbisch im Parlament und da lacht keiner drüber, wenn ich so reden würde, wie ich zu Hause früher geredet
das
habe.
Das ist jetzt herrliches Thüringisch, großartig.
Jochen, möchtest du bitte Schwäbisch sprechen?
Ich mich Schwäbisch ein.
Ja, das können wir jetzt mal machen.
Die nächsten 5 Minuten
Heimatdialekt. Die Erfahrung nämlich ist, dass bei Ihnen jetzt keiner lachen würde, also außer wir jetzt hier, weil wir wissen, dass wir jetzt lachen sollen, aber wenn ich so im Parlament reden würde, es würde mich keiner ernst nehmen.
Da wäre mir gar nicht so sicher, wenn ich so schwätze.
Ja, ich kenne Leute, die so schwätzen im Parlament und da fragt niemand, ist das, sondern das
weil
ist dann
so
höchste Heimatverbundenheit, höchste Heimatverbundenheit. Nee, ich glaube schon, dass das so mit diesem, das insbesondere das Sächsische ist so ein, der Ostdeutsche ist auch komisch. Sie erinnern sich noch an den Spiegeltitel mit dem Ostdeutschen, der so eine so einen Hut auf hatte, so einen schwarz-rot-goldenen dummen Hut und der so auch aussah, als ob er irgendwie nicht bis 10 zählen kann. Und das war der Ostdeutsche. Und diese Zuschreibung, mit der haben wir halt immer noch mal zu tun und die hat ein bisschen auch mit dem Dialekt zu tun.
Es gibt tatsächlich noch Menschen oder schon wieder Menschen oder jetzt Menschen, die überhaupt nicht wissen, was die DDR war. In drei Sätzen, wenn Sie sie in drei Sätzen erklären sollten, was wären diese drei Sätze?
Oh Gott, also es war eine Diktatur. In der DDR konnte man versuchen, das richtige Leben im Falschen zu führen, wie in allen Diktaturen. Es war ein Land, das sich trotzdem bezogen hat auf die großen deutschen Klassiker. Also selbstverständlich haben wir Goethe und Schiller gelesen und manches andere nicht, was renitent war oder als renitent galt, was auch deutsch war. Und die DDR war ein Land, das in vielerlei Hinsicht versucht hat, mit sehr wenig wirtschaftlichem Erfolg trotzdem zurechtzukommen und seine Leute auf Linie zu bringen. Und je älter sie wurde, umso weniger hat das funktioniert. Ich glaube, am Anfang gab es noch Menschen, die sich auch dafür begeistert haben, das andere Deutschland zu sein, das gute Deutschland zu sein. Und je diktatorischer es wurde, umso problematischer wurde es. Es waren jetzt schon viel mehr als drei Sätze.
Es gibt, wir können es ein bisschen komprimierter noch versuchen, es gibt diese Zeitkapseln, die ins All geschossen werden, damit Außerirdische, die sie finden, sofort wissen, wie Erdenmenschen gelebt haben. Mhm. Was müsste in so eine Zeitkapsel, damit die Außerirdischen sofort begreifen, was die DDR war? Welche Gegenstände?
Welche Gegenstände? Also ein neues Deutschland, die Zeitung, wo man irgendwie zwischen den Zeilen lesen musste, um zu verstehen, was eigentlich gerade die Nachricht war. Es müsste rein eine Stasi-Akte von jemandem, der wirklich verfolgt worden ist, um zu sehen, wie ein Geheimdienst Menschen kaputt machen kann.
Wie können Sie ihre jetzt auf den Mars schießen, sozusagen?
Ja, genau. Ja, und ich würde sagen, das passt wahrscheinlich nicht in so eine Zeitkapsel, aber vielleicht müsste noch so ein Stückchen heller Rohmöbel rein oder Kala Porzellan oder irgendwie
also
so.
Also gutes
Sachen.
Design.
Gutes, richtig gutes Design. Oder man könnte ein paar kluge Bücher reintun von Christa Wolf zum Beispiel. Oder man könnte sagen, guckt euch mal an, welche Möglichkeiten der Kunst und Kultur es gab. Da würde man ein paar Tänzerinnen finden, wo man sieht, großartig. So.
Vielen Dank, Sie haben das toll gemeistert. Aber jetzt kommt noch eine allerletzte Frage.
Noch eine? Mhm. Ich dachte, das war schon die letzte mit der Zeitkapsel, die war schon heraus. Ja, bitte.
Mögen Sie es eigentlich, wenn man Sie KGE nennt?
Ach herrje. Ich finde, ich verstehe das schon, also dass man das macht, weil meinen Namen kann man an jeder Stelle falsch schreiben. Mhm. An jeder. Also man kann Katrin mindestens an zwei Stellen falsch schreiben. Man kann Göring an 2 bis 5 Stellen falsch schreiben. Eckhardt sowieso. CKG, DTT, H, ohne H.
Aber aussprechen kann man es eigentlich
aussprechen kann man es problemlos. Und es sagt auch ganz selten jemand zu mir KGE.
Also viele sprechen über sie als.
Ja, natürlich. Auf jeder Redeliste, wo ich mich melde, steht immer KGE drauf. Und ich mache es schon auch selbst manchmal.
Sie nennen sich selber KGE.
Ich nenne mich jetzt nicht selbst KGE, wenn ich über mich spreche, aber doch, es taucht schon auf. Also es ist okay. Ich meine, wie viele Politikerinnen und Politiker haben sowas? Also es ist ja schon auch so wie so ein kleiner Orden. Das muss man erstmal, so einen komplizierten Namen muss man erstmal haben und so bekannt werden, dass das so benutzt wird. Das ist schon okay.
KGE, wir danken Ihnen sehr, liebe Frau Göring-Eckardt, vielen, vielen Dank für das
Gespräch.
Danke
auch.
Vielen Dank.
Danke sehr.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.